NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Blitzbesuch in Tripolis. Frankreichs Präsident Sarkozy und der britische Regierungschef Cameron feiern mit den Rebellen den Sieg über das Gaddafi-Regime. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Ende des Aufschwungs. Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone schwächt deutlich ab. Koalitionsstreit in Berlin. Die Union attackiert Wirtschaftsminister Rösler. Außerdem berichten wir über die Parlamentswahl in Dänemark, die Eröffnung der internationalen Automobilausstellung und am Ende der Sendung schauen wir auf die Fußball-Europa League mit den Spielen von Hannover 96 und Schalke 04. Nach dem Sturz des libyschen Machthabers Gaddafi reisten heute erstmals westliche Staats- und Regierungschefs in die Hauptstadt Tripolis zu Gesprächen mit der Führung der Rebellen, Frankreichs Präsident Sarkozy und Großbritanniens Premierminister Cameron. Beide waren die treibende Kraft hinter den NATO-Angriffen, die die zivile Bevölkerung vor Gaddafis Söldnern schützen sollten. Bei den Gesprächen heute ging es vor allem um einen demokratischen Neuanfang. Einzelheiten von Peter Steffe.
Frankreichs Präsident Sarkozy und der britische Premier Cameron sicherten dem libyschen Übergangsrat auf breiter Front Unterstützung zu. Es sei für ihn eine Ehre, so Cameron, in Tripolis vor Ort zu sein und zu sehen, wie die Libyer sich ihr Land zurückgeholt haben, um eine neue Ära einzuleiten. Die Straßen sind bevölkert, das Wasser fließt wieder, die Krankenhäuser arbeiten. Das ist sehr beeindruckend. Ich bin stolz auf die Rolle, die Großbritannien gespielt hat. Die Veränderungen sind sehr beeindruckend. Es sei ausschließlich die Revolution der Libyer, betonte Großbritanniens Premier. Es waren die mutigen Menschen in Misrata, in Slitan, in Benghazi, in Tripolis und in den Nafusa-Bergen, die mit unglaublichem Mut sich von der Diktatur Gaddafis befreit haben. Es ist ihre Revolution, die das ermöglicht hat. Cameron warnte allerdings vor voreiligen Freudenfesten. Noch sei es nicht vorbei. Er meinte damit den Kampf mit Gaddafis Einheiten, die noch immer Widerstand leisten. Man werde auch weiterhin an der Seite des Übergangsrates stehen, um den Prozess, der begonnen hat, weiter zu begleiten. Wir müssen unsere NATO-Mission so lange fortsetzen, bis alle Menschen in Libyen sicher sind. Wir werden ihnen helfen, Gaddafi zu finden, um ihn vor Gericht zu stellen. Zu dem bekennen wir uns heute. Gleichzeitig kündigte Cameron an, dass weiterhin libysches Vermögen, das Gaddafi ins Ausland gebracht hat, dem Übergangsrat zugänglich gemacht werde. Demnächst sollen knapp 700 Millionen Euro nach Libyen überwiesen werden. Frankreichs Präsident Sarkozy betonte vor internationalen Journalisten in Tripolis, dass es keinen Ort der Straffreiheit für Diktatoren mehr gebe. Gleichzeitig bestritt er allerdings energisch, dass wirtschaftliche Interessen den Einsatz der Anti-Gaddafi-Koalition motiviert hätten. Entgegen bestimmter Veröffentlichungen sage ich ganz klar, es gibt keine verdeckten Absprachen, was den Reichtum Libyens angeht. Wir erwarten keinerlei Bevorzugung. Wir haben getan, was wir tun mussten, für eine gerechte Sache, weil die Welt keine Konfrontation zwischen dem Westen und dem Orient braucht. Was auch immer die libysche Regierung fordert, wird so richtig sein. Und wenn Sie Vertrauen haben in unsere Unternehmen, dann würden wir uns freuen. Der Vorsitzende des Übergangsrates, Mustafa Abdel Jalil, betonte, dass man die Verbündeten im Kampf gegen Gaddafi entsprechend bevorzugen würde. Gleichzeitig dankte er explizit Cameron und Sarkozy für deren Unterstützung im Kampf um die Freiheit der Libyer. Frankreich und Großbritannien haben uns politisch, militärisch und wirtschaftlich unterstützt. Unsere mutigen Aufständischen hätten das nicht geschafft, ohne die Unterstützung der NATO, vor allem aber Frankreichs und Großbritanniens. Zur Stunde werden der französische Präsident und Großbritanniens Premier in Benghazi erwartet. Dort ist von beiden Politikern eine Rede vor 30.000 Libyern auf dem Freiheitsplatz geplant.
Sarkozy und Cameron feiern den Sieg in Libyen und lassen sich feiern als Befreier, demonstrativ. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages von Johannes Ducho.
Es sind wirklich grandiose Bilder, die da heute aus Libyen übertragen werden. Ein Land, das seine Waffen einsammelt und Ölverträge mit Unternehmen aus Europa unterzeichnet. Ein Land, das Frankreich und Großbritannien feiert und vor allem deren mutige Führer Nicolas Sarkozy und David Cameron. Das alles ist ein Déjà-vu. Erinnern Sie sich an den offiziell für beendet erklärten Irakkrieg und den 1. Mai 2003? Zugegeben, Amerikas oberster Befehlshaber George W. Bush hatte damals nicht den Mumm, in den von Saddam Hussein befreiten Irak zu fliegen. Er inszenierte seinen Sieg auf einem Flugzeugträger vor der kalifornischen Küste. Auf der Brücke hing ein Transparent: Mission erfüllt. Frankreich und sein damaliger Außenminister Dominique de Villepin waren 2003 übrigens gegen den Krieg und ließen sich dafür weltweit bejubeln. Und heute nun die Bilder im französischen Fernsehen. Sarkozy und natürlich auch Cameron sind Männer mit Mumm, sollen sie suggerieren. Beide Politiker, vor allem natürlich Sarkozy, haben die Initiative für den Krieg ergriffen. Jetzt wagen sie sich nach Tripolis und Benghazi und sprechen dort auf dem Platz der Freiheit vor dem libyschen Volk. Tatsächlich aber halten sie ihre Reden vor Soldaten in einem geschlossenen Hof. Die Bilder werden dann auf den nahen Platz übertragen. Sie schummeln also doch, wie George W. Bush. Knapp ein Jahr hielt im Irak der relative Frieden. Danach vertrieben Schiiten Sunniten aus ihren Stadtvierteln, Sunniten die Schiiten aus den ihren. Und gemeinsam zwang man die christliche Minderheit zur Ausreise. Bomben rissen tausende Menschen in Stücke, Ausländer und vor allem Iraker wurden entführt und grausam ermordet. Das neue Regime folterte fröhlich weiter, US-Soldaten übrigens auch. Trotz anderer Rahmenbedingungen gibt es viele Anzeichen, dass Libyen ein ähnliches Schicksal drohen könnte. Aber was kümmert das Sarkozy? In einem Jahr ist er wiedergewählt oder auch nicht. Sein Vertrauter und inoffizieller Nebenaußenminister Bernard-Henri Lévy, der Sarkozy in das Libyen-Abenteuer getrieben hat, wird sich mit seinem nächsten Buch beschäftigen, aber nicht mehr mit Nordafrika. Und es wird uns als unmoralisch angekreidet werden, wenn wir fragen, hätte der von Deutschland, Frankreich und Großbritannien gepäppelte Diktator Gaddafi in Benghazi vielleicht weniger Opfer gefordert als der NATO-Einsatz und seine unkalkulierbaren Folgen? Für die Libyer wünsche ich mir natürlich, dass meine Prognose falsch ist, dass das Land es tatsächlich schafft, ein politisches System ohne Folter, bewaffnete innere Kämpfe und mit einer frei gewählten Regierung zu entwickeln. Doch vor allem wünsche ich mir für unser gemeinsames Europa endlich eine langfristige Antidiktatorenstrategie, eine Charta für demokratische Mindeststandards. Wer sie nicht einhält, wird politisch unter Druck gesetzt. Die 27 Länder der Union verbieten ihren Unternehmen, in Diktaturen zu investieren und so weiter und so fort. Ein französischer Präsident könnte dann allerdings keine solch spektakulären Wahlkampfbilder mehr drehen lassen. Aber langfristig würde das zehntausende Menschenleben retten.
Johannes Duchow kommentierte: Wie steht es um die Wirtschaftskraft der Euro-Länder? Folgt der Griechenland- und der Finanzkrise jetzt auch eine Wirtschaftskrise? EU-Kommissar Olli Rehn wollte auf keinen Fall schwarz malen, dennoch sind die Aussichten eher düster. Seine Zwischenprognose für dieses Jahr: Der Aufschwung ist vorbei. Einzelheiten aus Brüssel von Christoph Brössel.
In 365 Tagen aus voller Fahrt zum Stehen kommen, so sieht die konjunkturelle Entwicklung im Jahr 2011 aus. Bis zum Jahresende, schreibt die Kommission in ihrem Zwischenbericht, werde das Wirtschaftswachstum nahezu zum Erliegen kommen. Zum Jahresbeginn hatte die europäische Wirtschaft noch ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Für das Gesamtjahr korrigierte EU-Währungskommissar Rehn das Wachstum nun nach unten auf 1,7%.
The continued financial turbulence is harming the economic recovery.
Die Turbulenzen an den Finanzmärkten schaden der Wirtschaft. Die Unsicherheit über die Umsetzung politischer Maßnahmen vergrault die Finanzmärkte. Aus diesem Grund appellierte Rehn an die Regierungen, die Sparmaßnahmen umzusetzen.
My conclusion is, we have to contain
Wir müssen die Turbulenzen an den Finanzmärkten eindämmen. Wir müssen das Vertrauen in unsere Wirtschaft wiederherstellen und die Schuldenkrise bekämpfen. Rehn sprach sich damit indirekt gegen Konjunkturprogramme aus, was die schwierige wirtschaftliche Situation noch verstärken könnte. Der Währungskommissar betonte jedoch, dass Europa nicht in eine Rezession abrutsche. Rehn betonte auch die Entschlossenheit der Euro-Länder, die gemeinsame Währung zu erhalten. Niemand solle den politischen Willen und die Fähigkeit der Chefs der Euro-Länder unterschätzen, sagte Rehn. Es ist sehr wichtig, dass gestern die Staats- und Regierungschefs der zwei größten Volkswirtschaften in Europa deutlich gemacht haben, dass die Zukunft Griechenlands in der Eurozone liegt. Ein Stück Handlungsfähigkeit bewiesen am Nachmittag die Unterhändler von Parlament und Rat. Sie einigten sich auf eine lang umstrittene Verschärfung des Stabilitätspaktes. Die Mitgliedsländer hatten sich gegen eine automatische Rüge für Defizitsünder ausgesprochen. Nun wird ein automatisches Verfahren erst nach einer Übergangszeit eingeleitet.
Die Koalition in Berlin streitet sich währenddessen weiter über den Euro-Rettungskurs und darüber, was Wirtschaftsminister Rösler in der Öffentlichkeit sagen darf und was nicht. Rösler selbst wiederholte in einem Zeitungsinterview, dass es bei der Aufgabe, Griechenland in der Eurozone zu halten und wirtschaftlich wieder auf die Beine zu bringen, keine Denkverbote geben dürfe. Gerade er als Wirtschaftsminister müsse offen sprechen. Die Menschen erwarteten von ihrer Regierung Ehrlichkeit. Beim politischen Gegner, aber auch beim Koalitionspartner sieht man das anders. Der CDU-Politiker Rainer Haseloff erklärte sogar an die Adresse der FDP, Rösler muss sich unterordnen. Weitere Stimmen aus Berlin von Dietmar Riemer.
Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion und Finanzexperte Michael Meister sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der vom FDP-Vorsitzenden Wirtschaftsminister Rösler angestoßenen Debatte über eine mögliche Pleite Griechenlands und den Kursverlusten von Finanzwerten an der Börse. Deshalb rate er, so Meister, Vertrauen und Stabilität auszustrahlen, statt leichtfertig Diskussionen zu führen. Für die Zukunft erwartet Meister mehr Zurückhaltung bei der FDP.
Ich gehe fest davon aus, dass die Führung der FDP in der Lage ist, die Debatte so zu führen, dass am Ende für die Partei, aber auch für unser Land ein gutes Ergebnis in Richtung Lösungsfindung dabei herauskommt.
Ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone wäre für die Wirtschaft des hochverschuldeten Landes absolut tödlich, glaubt Meister und sprach sich dafür aus, Athen in der Eurozone zu belassen. Die Bemühungen der Athener Regierung zur Krisenbewältigung nannte Meister vorbildlich. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Steinmeier forderte im ARD-Fernsehen indirekt die Entlassung Röslers als Minister und sieht beim FDP-Chef reine Wahlkampfmotive.
Herr Rösler versucht, die FDP in Berlin über die 5%-Grenze zu heben. Aber das steht einem Wirtschaftsminister und einem Vizekanzler in dieser schwersten Krise Europas ebenso nicht zu. Wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa. Alle schauen auf uns. Und da darf man nicht daherreden wie am heimischen Küchentisch.
Zu Spekulationen über ein Auseinanderbrechen der Koalition und einen Eintritt der SPD in dann eine neuerliche große Koalition erklärte Steinmeier, eine Regierungsbeteiligung der SPD käme frühestens nach Neuwahlen in Betracht.
Als gäbe es in diesen Tagen nicht schon genügend schlechte Nachrichten aus der Finanzwelt, jetzt auch noch das. Die Schweizer Großbank UBS meldet, sie habe 2 Milliarden Dollar verloren. Ein Mitarbeiter habe sich verzockt. Unautorisiert, wie es heißt. Mehr dazu aus Zürich von Hans-Jürgen Maurus.
Ein einzelner Aktienhändler, der 2 Milliarden Dollar in den Sand setzt? Ist das möglich? Wahrscheinlich? Glaubhaft? Solche Fragen werden in der Schweiz gestellt, seit die Bombe heute Morgen einschlug. Ein verhafteter Investmentbanker mitten in der Nacht, dazu ein Händler aus der Londoner UBS-Filiale. Der neueste Wirtschaftskrimi hat es in sich. Auch wenn die wichtigsten Erklärungen noch fehlen, blühen die Spekulationen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den 31-jährigen Investmentbanker Kweku Adoboli, der als Händler für börsennotierte Indexfonds gearbeitet hat. 2 Milliarden Dollar seien ein gewaltiger Verlust, meint ein Züricher Investmentbanker, der mutmaßt, dass der Mann aus Ghana weit höhere Positionen gefahren hat und damit ein gigantisches Risiko und auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Wie der Händler spekuliert hat, ob er seine Position nicht absicherte oder verschleierte, wie im Fall Jérôme Kerviel bei der Société Générale, oder schlicht Computermanipulationen vornahm, ist derzeit völlig offen. Die UBS spricht aber von beträchtlicher krimineller Energie und weist damit auf einen gigantischen Betrugsfall hin. Dies könnte erklären, weshalb die Risikomanagementstrukturen bei der Schweizer Großbank versagt haben. Nicht das erste Mal, wie man seit der Finanzkrise weiß. Doch dass ein Händler ausgerechnet unter Führung von UBS-CEO Oswald Grübel, der selber Investmentbanker ist, einen solchen Skandal verursacht, ist ein alarmierendes Zeichen. In der Schweiz schlagen die Wellen hoch. Im Parlament war heute ausgerechnet das Thema Megabanken und exzessive Risiken angesetzt. Unglaublich, nichts gelernt, Selbstherrlichkeit und ähnliche Kritik hagelte es heute von Seiten Schweizer Parlamentarier. In Leserzuschriften wird der Freipass zum Glücksspiel und die Schande beklagt und der Rücktritt des gesamten UBS-Managements gefordert. Aber auch Verschwörungstheorien kursieren. In einer E-Mail beim Schweizer Fernsehen meint ein Zuschauer, ein Linker habe die Bank infiltriert. Bankenchef Oswald Grübel muss sich jetzt auf gewaltigen Druck der Politik und der Medien gefasst machen. Denn dieser Skandal wird noch länger für Schlagzeilen sorgen.
Dänemark wählt heute ein neues Parlament. Und anders als in den vergangenen Jahren spielten dieses Mal die Themen Einwanderung und Ausländerpolitik kaum eine Rolle. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs stand vielmehr die Zukunft des Sozialstaats. Ein Thema, das möglicherweise den bisher opponierenden Sozialdemokraten den Wahlsieg beschert. Erstmals würde Dänemark dann von einer Frau regiert. Einzelheiten von Albrecht Breitschuh.
Alle Zeichen stehen auf Wechsel. Die in den großen dänischen Tageszeitungen veröffentlichten Umfragen sehen heute die Opposition mit den Sozialdemokraten als stärkster Kraft vorne, mal mehr, mal weniger deutlich. Trotz dieses Trends steht den Dänen ein spannender Wahlabend bevor. Dass sich gegen Ende des kurzen Wahlkampfs das öffentliche Interesse auf den Ministerpräsidenten und seine Herausforderin konzentrierte, hält Amtsinhaber Lars Løkke Rasmussen für unangemessen. Ich finde es traurig, dass es vor allem um die Frage ging, bleibt der Kapitän auf der Brücke oder kommt ein neuer? Klar ist, dass wir mit dem alten Kurs nicht vorwärts kommen. In Dänemark haben wir heute andere Bedingungen als zu Beginn des Jahrtausends. Deswegen bin ich stolz darüber, dass wir die nötigen Reformen eingeleitet haben. Und jetzt müssen die Dänen entscheiden, ob sie unseren Kurs wollen oder sich auf Experimente einlassen. Die liberal-konservative Regierung will vor allem sparen, um den Wohlfahrtsstaat im Kern zu erhalten, wie Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen oft betont. Er hatte das Amt vor 2 Jahren vom jetzigen NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen übernommen, der es seinem Nachfolger überließ, Korrekturen am Sozialstaat vorzunehmen. Eine undankbare Aufgabe, so wurde die großzügige Vorruhestandsregelung gekippt und die Dänen müssen aufgrund leerer Kassen künftig deutlich länger arbeiten. Sparen sei aber nicht der richtige Weg, so die Herausforderin Helle Thorning-Schmidt von den Sozialdemokraten. Die Wirtschaft brauche neue Impulse, der Staat müsse mehr investieren, um die Konjunktur zu beleben. Eine knappe Mehrheit der Dänen scheint der 44-Jährigen darin folgen zu wollen. Mein Gefühl sagt mir, dass wir es schaffen werden. Wir haben einen guten Wahlkampf hinter uns, alle Parteien, die mit uns zusammenarbeiten. Es war ein Wahlkampf mit vielen politischen Fragen. Jetzt warten wir mit Spannung auf das Ergebnis. Für Helle Thorning-Schmidt heißt es Siegen oder Fliegen. Verliert sie die Wahl wie vor 4 Jahren, dürften ihre Tage an der Spitze der dänischen Sozialdemokraten gezählt sein. Gewinnt sie, wäre sie die erste Ministerpräsidentin in der Geschichte des Landes. Natürlich stehe ich deswegen unter besonderer Beobachtung, nicht nur in Dänemark. Am wichtigsten finde ich es aber, dass ich den vielen jungen Mädchen, die ich im Wahlkampf getroffen habe, zeige, was man als Frau alles schaffen kann. Zum Beispiel das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der dänischen Sozialdemokraten einzufahren und trotzdem Ministerpräsidentin zu werden. Auch diese Variante ist keineswegs ausgeschlossen. Themen wie Einwanderung oder die angebliche schleichende Islamisierung des Landes haben im Vergleich zu den letzten Wahlen praktisch keine Rolle gespielt. Gut möglich, dass es um die auf diesem Gebiet besonders rührige dänische Volkspartei, seit 10 Jahren Mehrheitsbeschafferin der Regierungskoalition, künftig ein wenig ruhiger wird.
Und nach ersten Umfragen liegt die Opposition in der Tat vorn, so wie erwartet. Wer hat Generalbundesanwalt Siegfried Buback ermordet? Bis heute, 34 Jahre nach dem Attentat, gibt es darauf keine Antwort. Die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker ist als Mittäterin angeklagt und in dem Prozess gegen sie sollte heute das frühere RAF-Mitglied Christian Klar aussagen. Doch er schwieg. Ein Stück bundesdeutscher Geschichte, das eine offene Wunde bleibt. Aus Stuttgart berichtet Holger Schmidt.
In Jeans, mit einem dunkelblauen Jackett, einer Schiebermütze und verspiegelter Sonnenbrille betrat Christian Klar heute Morgen das Gerichtsgebäude. Über seinen Anwalt hatte er schon vorher mitteilen lassen, dass er nichts sagen werde. Doch der Senat unter dem Vorsitzenden Richter Hermann Wieland wollte es Klar so einfach nicht machen. Wieland erläuterte Christian Klar mehr als eine halbe Stunde lang, dass er eine historische Chance habe, die Taten von damals aufzuklären. Es wäre auch die Chance, wieder etwas gut zu machen, ermahnte ihn der Vorsitzende. Vertun Sie diese Chance nicht, appellierte er an Christian Klar. Doch vergeblich. Ich mache keine Angaben, sagte Klar immer wieder. So gab es nur eine einzige neue Information über das Leben des 59-jährigen Ex-Terroristen. Er arbeitet derzeit als Kraftfahrer und bestreite damit seinen Lebensunterhalt. Beziehen Sie andere Unterstützung, fragte der Vorsitzende. Es muss reichen, sagte Klar. Für die Bundesanwaltschaft war das Verhalten Christian Klaas nicht verwunderlich. Bundesanwalt Walter Hemberger.
Das ist eine Bilanz, die aufgrund meiner beruflichen Erfahrung mit RAF-Mitgliedern beruht. Sie verhalten sich schon, seit ich sie kenne, in dieser Art und Weise.
Dieses Verhalten wird auch als Schweigegelübde der RAF bezeichnet. Vor Klaas haben bereits 16 andere ehemalige RAF-Terroristen in dem Verfahren gegen Verena Becker ausgesagt. Bis auf Silke Meyer-Witt, Peter-Jürgen Boog und Werner Lotze haben alle geschwiegen. Doch Meyer-Witt, Boog und Lotze konnten mit ihren Aussagen bei der Frage, wer Siegfried Buback und seine Begleiter getötet hat und welche Rolle Verena Becker dabei spielte, nicht abschließend helfen. Für Nebenkläger Michael Buback war es heute ein bitterer Tag.
Also es war nur ein Fünkchen Hoffnung, dass er irgendetwas sagen würde, aber es hat das erwartbare Ergebnis gegeben, was mich natürlich bedrückt und erschüttert, da es mit meinem Rechtsempfinden nicht übereinstimmt, dass der Mann, der als einer der ganz wenigen, dem keinesfalls mehr etwas passieren kann, was auch immer über Karlsruhe ausgesagt wird, dass dem ein umfassendes Aussageverweigerungsrecht zugestanden wird.
Doch dieses Auskunftsverweigerungsrecht hatte der Bundesgerichtshof schon 2008 in letzter Instanz für Christian Klar und andere ehemalige RAF-Terroristen abschließend entschieden. Eine Entscheidung, die heute im Stuttgarter Oberlandesgericht wohl nur Christian Klar gefallen hat. Die Angeklagte Verena Becker spielte heute praktisch keine Rolle. Regungslos verfolgte sie den Moralappell an Klar und dessen Schweigen. Der Prozess gegen sie dauert nun fast schon ein Jahr lang und wird in der kommenden Woche fortgesetzt. Mit einem Urteil ist nicht vor Dezember zu rechnen.
Es war Pfusch am Bau, doch wer war schuld? Mehr als 5 Jahre nach dem Einsturz des Dachs der Eishalle von Bad Reichenhall, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen, wird das Verfahren in Teilen neu aufgerollt. Vor Gericht steht erneut ein ursprünglich freigesprochener Gutachter, ein Bauingenieur, der den Pfusch und die Einsturzgefahr hätte erkennen müssen, hätte er denn entsprechend sorgfältig geprüft. Aus Traunstein berichtet Gabriel Wirth.
Recht scharf hat der Prozess vor dem Landgericht in Traunstein heute begonnen. Die Anwälte des angeklagten Bauingenieurs, der mit ernster Miene das Verfahren verfolgte, baten um die Ablösung des leitenden Oberstaatsanwalts Günther Hammerdinger. Die Bitte wurde allerdings abgelehnt. Zuvor hatte einer der Angehörigen eine Anzeige gegen den Oberstaatsanwalt angekündigt wegen Strafvereitelung im Amt. Der Nebenkläger, der durch den Einsturz der Eishalle seine Frau verlor, wirft dem Anklagevertreter vor, verantwortlich dafür zu sein, dass nun gegen frühere leitende Mitarbeiter der Stadt Bad Reichenhall nicht mehr vorgegangen werden kann, wegen Verjährung. Die Staatsanwaltschaft hat die Vorwürfe als absurd zurückgewiesen. Es habe keine relevanten Straftatbestände gegeben gegen den früheren Oberbürgermeister, die damalige Baudirektorin und den ehemaligen Chef des Hochbauamts. Es sei Aufgabe, nach Recht und Gesetz zu entscheiden und nicht der öffentlichen Meinung hinterherzulaufen, erklärte der Oberstaatsanwalt Hammerdinger. Der Staatsanwalt Andreas Miller meint:
Es war mit der Entscheidung betraut, einerseits die Generalstaatsanwaltschaft in München, im Weiteren das Oberlandesgericht München, im Weiteren das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Sämtliche Beteiligten haben unsere Rechtsauffassung gehalten. Im Übrigen ist eben festzuhalten, zwischenzeitlich sind Verantwortlichkeiten gegenüber der Stadt auch verjährt, sodass sich weitere Spekulationen erledigen.
Der Prozessauftakt zeigte ganz deutlich, dass die Ereignisse noch lange nicht verarbeitet sind, auch wenn der Einsturz der Eishalle schon Jahre zurückliegt. Erschüttert hielten sich die Angehörigen die Hände vor ihre Gesichter, als der Staatsanwalt noch einmal die Namen der Opfer vorlas und sich detailliert zu den Todesursachen äußerte. Inge Bauer hat bei dem Unglück ihre einzige Tochter verloren.
Es ist mir heute in der Früh nicht gut gegangen. Es hat mich richtig umkrallt. Und das Herfahren war jetzt auch nicht lustig, also einfach sehr beengend.
Ähnlich ergeht es Robert Schmidbauer, dessen Töchter damals am 2. Januar 2006 ums Leben kamen.
Man hat ja das Unglück immer mit dabei oder den Verlust von den 2 Töchtern. Es beschäftigt einen sowieso jede Minute, aber es kommt jetzt wieder in so einem Fall natürlich verstärkt hoch und ist schon auf alle Fälle sehr belastend.
Am kommenden Dienstag wird der Prozess fortgesetzt mit der Befragung des Angeklagten. Heute hat der Bauingenieur noch einmal erklärt, dass es sich bei seiner Studie über den Zustand der eingestürzten Eis- und Schwimmhalle um kein Gutachten gehandelt habe, sondern lediglich um eine Kostenschätzung. 10 Verhandlungstage sind angesetzt. Ende Oktober könnte das Urteil fallen, wenn es nach Plan läuft.
Die internationale Automobilausstellung in Frankfurt ist nicht nur ein Publikumsmagnet, sie ist auch ein Stimmungsbarometer für Teile der Wirtschaft, ein Trendsetter für neue Technologien, ein Parkett, auf dem sich Politiker gern zeigen. Angela Merkel reiste heute zur Eröffnung an und Lars Hofmann hat sie bei ihrem Rundgang begleitet.
Mit einem dunklen Audi A8 erschien Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt. Begrüßt wurde Merkel von Matthias Wissmann, dem Präsidenten des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, VDA.
Verehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel, Sie haben zurzeit große Herausforderungen. Ich darf Ihnen sagen, bei der Realwirtschaft und bei der Automobilindustrie dürfen Sie sich einige wenige Stunden entspannen.
Das große Thema dieser Tage, die Schuldenkrise in der Eurozone und die von FDP-Chef Rösler angezettelte Diskussion um eine mögliche Pleite Griechenlands, ließ Angela Merkel aber auch auf der IAA nicht los. Mit keinem Wort erwähnte sie Rösler, Griechenland oder eben eine Pleite. Merkel machte aber deutlich, dass sie sich von ihrem Kurs nicht abbringen lassen wolle. Ländern, die in Schwierigkeiten sind, werde geholfen.
Trotz aller Turbulenzen, die wir in jüngster Zeit erleben, halte ich deshalb fest, der Euro hat sich bewährt. Und deshalb ist es auch völlig klar, dass Deutschland aus ureigenstem Interesse und zugleich als größte Volkswirtschaft Europas in der Pflicht und Verantwortung steht, seinen Beitrag zu leisten, um die Zukunft des Euro zu sichern. Und alles, was diesem Ziel dient, ist zu tun. Und alles, was diesem Ziel nicht dient, ist zu unterlassen.
Merkel hat sich gemeinsam mit dem französischen Staatschef Sarkozy für einen Verbleib Griechenlands in der Eurozone ausgesprochen. Allerdings betonte sie bei der Eröffnung der IAA in Frankfurt, seien auch die Länder gefordert, denen geholfen wird. Sie müssten ihre Haushalte sanieren und sparen.
Wir müssen, und das ist die Lehre, den Weg der Schuldenunion verlassen und auf den nicht einfachen, aber nach meiner festen Überzeugung richtigen Weg hin zu einer dauerhaften Stabilitätsunion einschwenken.
Unter dem Strich profitiere die exportorientierte deutsche Autoindustrie besonders stark von der Eurozone, wandte sich die Kanzlerin direkt an die Autobauer und Zulieferer. Sie betonte, wie wichtig neue Entwicklungen, etwa für Elektroautos, seien. Die anwesende Autoindustrie dürfte aber eine ganz andere Aussage am liebsten gehört haben.
Wir haben ein Prinzip. Es soll jedem die Freiheit gelassen werden, sich das Auto auszuwählen, das am besten zu ihm passt. Für welche Antriebsart und welches Modell sich der Käufer entscheidet, ist seine Sache. Mobilität war, ist und bleibt ein Ausdruck von Individualität. Und das ist auch der Grundsatz, nach dem wir handeln, meine Damen und Herren.
Sprach's und machte sich auf den Weg zu einem Rundgang über die Messe. Zu VW, Mercedes, Fiat, Bosch und Schaeffler. Bei BMW setzte sich Merkel in einen i3, ein Elektroauto, das in 2 Jahren auf den Markt kommen soll. In den Elektrorack, ein Elektro-Zweisitzer von Opel, wollte sich Merkel dann nicht setzen. Das sei eine interessante Studie für junge Leute.
Und allen Fußballfans gönnen wir noch einen Ausblick auf die Europa-League-Spiele heute Abend von Hannover 96 und von Schalke 04. Im Studio ist mein Kollege Rolf-Rainer Gex.
Ja, heute Abend nun haben diese beiden Bundesliga-Clubs ihr jeweils erstes Gruppenspiel in der Europa-League zu bestreiten. Und die meisten sagen, jetzt geht es richtig los. Vor allem in Hannover ist nach 19 Jahren ohne internationales Geschäft die Partie ein großes Ereignis. Die Arena lange, lange ausverkauft. Nach gutem Start in der Bundesliga gab es am Wochenende die erste Niederlage. Trotzdem weiß Trainer Mirko Slomka, wie sein Team die Aufgabe gegen Standard Lüttich aus Belgien bestehen kann.
Wir müssen hier zu Hause dagegen halten und müssen gucken, dass wir sie nicht zur Entfaltung kommen lassen und werden versuchen, unser Spiel durchzubringen, unsere Schnelligkeit der Schnelligkeit von Lüttich gegenüberzustellen und müssen versuchen, hier in Führung zu gehen.
Trainer Mirko Slomka wünscht sich einen guten Auftakt in die Gruppenspiele der Europa League für seine 96er. Nur noch wenige Momente, dann wird der mazedonische Schiedsrichter Stavrov in Hannover anpfeifen. Später am Abend ist Schalke 04 gefordert. Ab 21.05 Uhr steigt in Rumäniens Hauptstadt die Gruppenpartie bei Steaua Bukarest. Favorit? Trainer Ralf Rangnick will da nicht so richtig mitspielen.
Wie es mit Favoritenrollen so aussieht, das hat man ja schon des Öfteren erlebt. Wir selbst auch in Helsinki, dort waren wir auch haushoher Favorit. Und deswegen werden wir sehen, wer Favorit ist, ist nachher nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist, was wir auf den Platz bringen. Und wir brauchen 90 Minuten einfach eine ganz konzentrierte Partie. Wenn wir 3 Punkte mitnehmen wollen und auch ein Unentschieden, holen wir nicht mit einer mittelmäßigen Leistung.
Trainer Ralf Rangnick, er kann froh sein. Sein Keeper Ralf Fährmann meldete sich kurzfristig fit, kann also spielen. Aus der zweiten Bundesliga gibt es eine interessante Personalie zu vermelden. Einen Tag nach der Entlassung von Trainer Friedhelm Funkel beim VfL Bochum hat der Revierclub Andreas Bergmann als Nachfolger verpflichtet. Bergmann war 5 Monate Cheftrainer bei Hannover, hatte dort zuletzt das Nachwuchsleistungszentrum geleitet.
Danke, Rolf-Rainer Gex. So viel für heute im Echo des Tages. Am Mikrofon war heute Dorothee Gerwald.